Jawohl. So, ihr Lieben. Ich darf heute predigen und ich freue mich sehr drauf. Genau. Nein. Da. Ich weiß nicht, wer von euch kennt denn einen Sportler? Kennt ihr einen Sportler? Ich weiß, ich frage auch die Kinder so ein bisschen mit, ne? Ich weiß, dass die Erwachsenen da manchmal so ein bisschen, aber da sind noch. Oh ja, okay. So. Okay. Ich erzähle euch mal von einem Sportler kurz. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen kennt. Der ist schon ein bisschen älter jetzt, aber vielleicht kennt ihr ihn doch. Habt ihr schon mal was von einem Dirk Nowitzki gehört? Nö? Dirk Nowitzki. Wisst ihr, wie groß der war?
Nein.
Nein? Oder wie groß er ist? Er lebt ja noch. Wie viel? Oh ja, und noch ein bisschen mehr. 2,11 Meter. Also das ist so noch ein Kopf größer als Tobi. Oder zwei. Also der ist schon ein riesiger Typ. Und der war in einer Basketballmannschaft, die hieß Dallas Mavericks. So, das ist in Amerika gewesen. Eine große Mannschaft gewesen, wo er drin war. Und er war in dieser Mannschaft und er spielte richtig, richtig gut. So, ne? Seid ihr auch gut? Du bist gut im Laufen, das weiß ich. Du läufst hier immer hin und her. Ja, ich meine dich, Lea. Und du läufst immer mit. Ja, ihr seid immer so schnell unterwegs. Und auch die Adele kenne ich, wie schnell die laufen kann. Das ist Wahnsinn. So, ne? Mein Kindertag, hier müsstet ihr die mal sehen. Die sind richtig fix unterwegs. So, aber dieser Dirk Nowitzki, der hatte eine richtig gute Saison, ne? Das ist 2007 war das. Ja, also ist schon ein bisschen her. So, und der hatte so eine richtig, richtig gute Saison mit seiner Mannschaft gespielt und die hatten so viel gewonnen und jeder dachte, okay, die kann keiner besiegen. Die sind zu gut, ja, die sind wirklich zu gut. Und sie hatten, ihr müsst das mal überlegen, ne, also so ein Spiel geht das schon lange so, ne, beim Basketball, so, ich weiß nicht, so eine Stunde ungefähr, wenn es hochkommt mit allen Unterbrechungen. Und die haben 82 davon in einer Saison, 82. So, das ist schon richtig heftig. So, ne? Und jeder hatte Angst vor dieser Mannschaft. So, ne? Niemand wusste genau, okay, wie kann man die denn jetzt besiegen? So. Und sie hatten dann über 60 Siege und weniger Niederlagen gehabt. Also richtig gut. Und dann gibt es so ein System in diesem Basketball, dass wenn du die Saison zu Ende gespielt hast, dass man in eine Finalrunde zieht und gegeneinander nochmal spielen muss und wer da dann die beste Mannschaft ist. Und jeder dachte, die marschieren da durch. Die sind ja gut, ne? Die sind so wie ihr schnell seid und euch keiner überholen kann. So, ne? Dann ist das genauso bei denen. Niemand dachte, dass man die jetzt gut besiegen könnte. Und Dirk Nowitzki wurde der beste Spieler der gesamten Saison und so weiter. Er wurde so gewählt dazu. Und dann war diese Finalrunde da. Und was passiert? Sie fliegen in der ersten Runde raus. Ganz überraschend gegen eine Mannschaft, wo niemand damit gerechnet hätte, dass sie die besiegen würden. Auf einmal alle Hoffnung, alle Freude, plopp, weg. In dem Moment. Und wisst ihr, ich möchte heute mit euch über eine Geschichte sprechen, wo zwei Leute spazieren waren. So. Und diese Leute nennt man in der Bibel die Jünger von Emmaus, ja, die Emmaus-Jünger. So, was Emmaus ist, hat nichts mit einer Maus zu tun, das sage ich euch schon mal, ne, hat nichts mit einer Maus zu tun. Emmaus war ein Ort. So, ja, Emmaus war ein Ort und das war ein Ort außerhalb von Jerusalem. So, und vielleicht habt ihr beide oder ihr drei Lust, mal hier ein bisschen durch den Saal zu spazieren. Habt ihr Lust da drauf? Ja? Ihr dürft euch jetzt ein bisschen bewegen. Die Erwachsenen gucken euch dann neidisch zu, weil die sitzen müssen. So, so. Und lauft mal so ein bisschen rum, aber zusammen. Genau, als Gruppe. So. Und das, ja, ihr müsst nicht rennen, aber das müsst ihr nicht. Es reicht, wenn ihr einfach so ein bisschen durchspaziert. So, genau. So, und die Emmaus-Jünger, die liefen so ein bisschen rum. Und dann auf einmal kam jemand, ich bin jetzt mal dieser jemand, und lief neben den her. So, ich gehe jetzt mal hier mit euch mit. Hallöchen. Schön. So, und ihr müsst jetzt mal so tun, ihr wisst gar nicht, wer ich bin. Okay? Ihr wisst ja eigentlich, wer ich bin, oder? Ja, genau. Aber jetzt tut ihr mal so, ihr kennt mich gar nicht. Hallo, ich heiße Micke. Wie heißt ihr denn? Du heißt Lea. Wunderbar. Und du heißt? Sehr schön. Okay, herzlich willkommen. Lass uns mal ein bisschen reden. So, und dann zogen sie so umher. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen zusammen spazieren. So, wir schauen uns jetzt mal die ganzen Erwachsenen an, die alle sitzen müssen, die Armen. Ne? Die müssen jetzt ein bisschen sitzen. Und Jesus war dann unterwegs mit denen. Aber sie haben ihn nicht erkannt, die Emmaus-Jünger. So, ne? Also Jünger heißt übrigens Schüler. Das ist vielleicht nochmal wichtig. Ne? Das waren die Schüler von Jesus. Und dann fragt Jesus sie, was ist denn so in letzter Zeit passiert? So, und die beiden Emmaus-Jünger, also ihr müsst jetzt mal so tun, dass ihr total überrascht werdet. So, mach mal so. So, was? So, ja, weil das war nämlich genau die Geschichte. So, ihr dürft euch wieder setzen, dankeschön, ihr seid super spazieren gewesen. So, das war nämlich die Geschichte. Die haben sich nämlich gedacht, ja, hast du das denn gar nicht mitbekommen, guter Mann, wer auch immer du bist? Hast du das denn gar nicht mitbekommen, was die letzten Tage passiert ist? Und Jesus sagt, ja, erzählt mir das doch. So, ne? Sie wussten nicht, dass es Jesus war. Ja, und dann sagen sie, ja, wir hatten da diesen Mann, mit dem wir unterwegs waren, sein Name war Jesus. Und wir haben so viele tolle Wunder erlebt. Wir haben erlebt dies, das, jenes, er schmückt das ein bisschen aus, in der Bibel ist ein bisschen kürzer gefasst. Wir haben gesehen, wie er Kranke gesund gemacht hat. Wir haben gesehen, wie er Menschen gedient hat und wie er Menschen geliebt hat. Das haben wir alles gesehen. Und das erzählen sie ihm so nach und nach und erzählen ihm, was passiert ist. Und Jesus hört sich das an und sagt so, okay, ja, okay. Und dann erzählen sie auf einmal, ja, und dann wurde er gekreuzigt. Dann hat man ihn getötet. Und deswegen sind wir so traurig. Deswegen sind wir jetzt hier außerhalb unterwegs und sind nicht mehr in Jerusalem. Und wisst ihr, das ist nämlich so ein bisschen die Sache, genauso wie beim Basketballteam. So, sie war mit Jesus unterwegs und alles war super. Ja, alles war toll, alles war gut, so, ne? Und auf einmal nicht mehr. Auf einmal nicht mehr. Und Jesus hört sich das an, während er mit ihnen unterwegs ist. Und wisst ihr, manchmal ist es doch bei uns auch so, und da spreche ich zu uns allen, manchmal ist es doch bei uns so, dass wir uns Ziele setzen, dass wir Hoffnungen haben, dass wir Träume haben und sagen, das ist das, wofür ich lebe, das ist das, was ich sehen möchte. Ich möchte der Schnellste sein, ich möchte der Beste sein, ich möchte einen guten Job haben, ich möchte eine Familie haben und all das. Ich möchte vielleicht meine Ziele irgendwann mal erreichen. Und wir legen alles darauf an, dass wir das tun. Wir versuchen wirklich unser Leben so zu leben, dass das möglich ist. Und auf einmal kommt vielleicht eine Situation in unser Leben hinein. Eine Situation, wo es plöpp macht und das Ziel nicht mehr erreichbar ist. Vielleicht ist man beim Laufen, beim Wettlauf jemand, der stolpert und auf einmal ist man nicht mehr Erster. Du hast den Traum gehabt, du willst Erster sein und dann sowas. Und wisst ihr, das ist so ein bisschen das, was die Jünger hier erlebt haben. Sie hatten die beste Zeit mit Jesus und auf einmal. Und dann reagiert Jesus darauf. Aber Jesus reagiert so gut darauf, weil Jesus ist die personifizierte Hoffnung. Und hier haben wir eine hoffnungslose Situation. Wir wissen, Jesus, wir haben es vorhin gelesen, Jesus war eigentlich tot. Er sollte eigentlich im Grab liegen. Aber da war er nicht mehr. Ne? Da war ein Engel, oder? Er hat gesagt, hey, so, ne? Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? So war das, genau. Und das ist genau das. Jesus war wieder auferstanden, er war wieder da. Und auf einmal war das, was alles die Hoffnung weggenommen hatte, es war wieder da. Hoffnung war wieder da. Aber sie haben immer noch nicht erkannt. Und ich frage mich, warum. Guck mal jetzt, wenn ich mir jetzt eine Brille aufziehen würde, würdet ihr mich erkennen? Nee? Oh, okay. Dann habe ich ja ein sehr interessantes Gesicht, wenn ich mich so verstecken könnte. So. Oder ich habe einen sehr schlechten Bartwuchs, ich sag's vorneweg, aber wenn ich jetzt einen richtigen Rauschebart hätte, so, ne, einen richtigen, würdet ihr mich vielleicht nicht erkennen, oder? So, genau. Überlegen wir uns mal einfach so, ne? Also glaub mir, wenn ich mir ein Bart wachsen lasse, das sieht blöd aus, so, ne? Also das brauche ich gar nicht. So, und für alle Männer, die auch ein Problem damit haben, lass uns eine Gruppe gründen, so, wo wir uns da gegenseitig trösten. Naja, aber das ist halt auch so diese Sache, ja? Sie haben ihn nicht erkannt, aber wir wissen nicht genau, warum sie ihn nicht wirklich erkannt haben. Wahrscheinlich, weil Jesus sich nicht zu erkennen gegeben hat. Und ganz ehrlich, wenn du glaubst, stell dir mal vor, du hast ein Spielzeug und ich jetzt, ne, ihr Erwachsenen habt vielleicht auch ein Spielzeug, so, ne, aber stell dir mal vor, du hast ein Spielzeug und das Spielzeug, du weißt ganz genau, das ist jetzt kaputt gegangen, das gibt's nicht mehr und auf einmal steht's wieder da, dann würdest du denken, das ist nicht dasselbe Spielzeug, oder? Dann würdest du das halt nicht denken, oder? Weil du weißt ja ganz genau, das ist doch kaputt gegangen, also mein Spielzeug ist doch kaputt gegangen, da ist doch nichts mehr dran, so, ne, das ist doch kaputt. Also gehst du davon aus, dass es was anderes ist. Und bei Jesus tatsächlich, weil, ne, sie wussten, sie haben gesehen, wie Jesus gestorben ist. Sie haben es gesehen. Und auf einmal soll er wieder neben ihnen herlaufen. Und Jesus fängt an, sehr liebevoll mit ihnen zu sprechen. Und das ist auch Jesu Art. Weil natürlich könnte Jesus jetzt sagen, ich habe es euch doch schon so oft erzählt, dass ich eines Tages sterben würde, aber dass ich wiederkommen werde. Hat er ihnen erzählt. Sie hätten es wissen können. So, und das Ding ist, Jesus holt sie genau an dieser Stelle ab und fängt liebevoll an, mit ihnen zu sprechen. Und sagt ihnen genau das. Er sagt, hey, es ist doch etwas, was ich euch schon gesagt habe. Es ist etwas, was ihr in meinem Wort lesen könnt, beziehungsweise in dem Wort Gottes lesen könnt, dass er leiden müsste und wieder aufersteht und so. Und er führt sie dahin. In diese Sache. Und Jesus ist darin richtig gut, Leute darin abzuholen, wo sie sind. Die Umstände haben sich verändert. Die Hoffnung war nicht da. Aber Jesus kommt hinein und bringt neue Hoffnung. Und das ist Jesu Art. Wir haben heute das Thema hoffnungsvolles Herz. So, wisst ihr, dass wir Hoffnung haben dürfen, berechtigte Hoffnung, dass Jesus da ist. Das ist es. Und ich möchte mit euch kurz mal die Bibelstelle nochmal lesen, dass wir das einfach nochmal so vor Augen haben. Und stellt euch das mal bitte vor, so, ja, was hier passiert. In Lukas 24, die Verse 13 bis 24, da möchte ich erstmal vorlesen. Da steht, und siehe, zwei von ihnen gingen am demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Ja, es ist so, als hätte jemand seine Hände da vor die Augen gelegt. So, also da waren nicht wirklich Hände vor den Augen, aber ihre Augen wurden gehalten. Sie konnten ihn nicht erkennen. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in den Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte. Sie sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Machen wir es erstmal bis hierhin. Sie kannten die Geschichte. So, wir haben ja vorhin gehört, zum Eingang in diesen Gottesdienst, wie die Frauen am Grab waren, Maria und Maria Magdalena. Sie waren da und haben Jesus nicht gefunden. Und jetzt sprechen diese Emmaus-Jünger auch davon, dass uns zwei Frauen erschreckt haben damit, so, ne? Dass sie uns erschrocken haben damit, mit dieser Botschaft. So, was macht Jesus hier? Er hat die Jünger, wie gesagt, darauf vorbereitet, dass er eines Tages nicht mehr bei ihnen sein würde und dass er sterben würde, aber dass er wiederkommen würde. Aber so geht er nicht mit ihnen um, dass ihnen einfach nur unter die Nase zu halten, sondern Folgendes können wir sehen, was er hier macht. Er macht drei Dinge. Erstens, Jesus geht mit. Das ist das Erste. Jesus geht mit. Jesus ist bei ihnen. Er geht mit ihnen mit. Er will bei ihnen sein mit seiner Gegenwart. Und wisst ihr was? Manchmal merken wir vielleicht nicht, dass Jesus da ist. Oder? Wie ist das bei euch so? Ich versuche heute mal ein bisschen mit euch ins Gespräch zu kommen. So, merkt ihr immer, dass Jesus da ist? Immer. Wow, cool. Ich merke das nicht immer. Nicht immer. Aber wisst ihr was? Hier in dieser Geschichte, die Emmaus-Jünger haben nicht gemerkt, dass Jesus da war. So, sie dachten, hier wäre irgendjemand. Aber sie wussten nicht, dass es Jesus ist. Und jetzt kommt das Gute für uns alle hier. Jesus ist immer bei uns, erstens. Und er geht hier mit. Selbst wenn wir es nicht merken, selbst wenn wir es manchmal nicht fühlen oder spüren oder wie auch immer, er ist immer da. Immer. Da kannst du immer mit ihm auch reden, im Übrigen, weil er nicht weit weg ist. Du musst ihn nicht erst irgendwie eine E-Mail schreiben und einen Termin ausmachen oder sowas und sagen, so, jetzt kommst du bitte am Montag um 15.30 Uhr, ne, so, in meinen Kindergarten vielleicht oder so, und da reden wir mal miteinander. Nein, sondern er ist immer da und du kannst immer mit ihm sprechen. Das ist das Erste. Jesus geht also mit. Das Zweite ist, Jesus fragt und hört zu. So, Jesus kommt nicht und sagt, hey, was ist denn da eigentlich los mit euch? So, sondern er fragt sie, hey, was bedrückt euch? Was ist los? Was ist auf eurem Herzen gerade? Und er lässt sie erzählen, warum sie hier unterwegs sind. Und Jesus hört ihnen zu. Und ich glaube, das ist übrigens heutzutage eine vergessene Kunst, Fragen zu stellen. Ja, es heißt im Judentum übrigens, dass wenn ein Kind nach Hause kommt von der Schule, dass die Eltern nicht fragen, was hast du heute gelernt, sondern dass sie fragen, was hast du heute gefragt. So, weil das nämlich Fragen stellen ist total wichtig, ne? Weil es hilft uns, unsere Meinung zu bilden und so. Aber Jesus will auch hier, fragt sie letzten Endes, was habt ihr erlebt? So, was ist los mit euch? Und er lässt sie erzählen und will wirklich wissen, was in ihnen vorgeht. Ja, will wirklich wissen, wie sieht's denn aus in dir? Wie geht's dir? Und dann wird er gegebenenfalls auch korrigieren. Das ist nämlich das Dritte, was er hier macht. Und hier lese ich nochmal kurz die Verse 25 und 26 noch vor aus dem Lukas-Evangelium. Da steht, und er sprach zu ihnen, oh ihr Toren. So, das sagen wir heute nicht mehr, ne? Oh ihr Toren. Könnt's uns gerne wieder gewöhnen in manchen Punkten, so. Das war Tor von mir, nein. Okay, oh ihr Toren, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Er spricht also in ihr Leben hinein, was überliefert war, was sie eigentlich schon hätten wissen können. Spricht er in ihr Leben hinein. Und wisst ihr, was dann passiert? Das ist total, ich stelle mir das immer so sehr gerne so bildlich vor. Sie sitzen zusammen beim Essen, weil sie sagen, okay, komm mal mit, wir lassen uns zusammen essen, Jesus. Komm mal mit an unseren Tisch. Also wir wissen nicht, dass es Jesus ist. Also sie haben gesagt, guter Herr, guter Mann, komm bitte mit an unseren Tisch. Und sie reden miteinander noch sehr lange. Und dann heißt es in einer Stelle, als Jesus das Brot nahm, und das kommt dann direkt danach, als das Brot nahm und reinbiss, erkannten sie, wer es war. Haben sie erkannt, wer ihnen da gegenüber saß. Und dann heißt es, dass Jesus verschwand. Einfach so, plupp, weg. So, ich stelle mir das sehr, 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 sehr verrückt vor. Also wir haben sowas, glaube ich, noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen, wie jemand einfach so verschwunden ist. Ihr? Hat jemand von euch das gesehen, wie der einfach nur so weg war? Ich nicht. So, wir können jetzt davon sprechen, guter Trick oder sowas, aber nein, es war kein Trick, also er konnte es einfach. Jesus, der Auferstandene. Und was lernen wir nun aus dieser Geschichte? Wir haben jetzt schon ein bisschen was gehört. Okay, Jesus geht mit, Jesus hört zu und fragt nach und wir haben auch gehört, dass Jesus gegebenenfalls korrigiert, wo er sagt, okay, hier hast du vielleicht eine Denkweise, ich lebe dir mal ein Update. Also, ne? Ich erkläre dir mal, wie es geht. Und wisst ihr was, wenn wir über ein hoffnungsvolles Herz sprechen, dann ist genau das, was jetzt hier repariert wird, nämlich ein hoffnungsloses Herz, was die Emmaus-Jünger haben, wurde zu einem hoffnungsvollen Herz. Und ich möchte heute an diesem Ostersonntag zu uns allen einfach das sagen, bei Jesus gibt es immer Hoffnung. Bei Jesus gibt es immer Hoffnung. Bei ihm gibt es keine hoffnungslose Situation. Sondern er ist Hoffnung. Er ist die personifizierte Hoffnung. Er, der für uns sein Leben gab, damit wir frei sein dürfen, ist wieder auferstanden, um damit die Hoffnung in uns lebendig ist, dass wir wissen, Jesus ist da. Jesus ist hier. Und wisst ihr, das ist etwas, was ich uns allen heute mitgeben möchte. Diese Hoffnungs-, ich nenne es mal eine Hoffnungsspritze, ja, die wir manchmal brauchen, so, ne, wo wir sagen, okay, ich muss wieder neu, damit, dass es wieder neu in mein Herz geht, dass es keine hoffnungslose Situation bei Jesus gibt. Und das heißt, weil er Hoffnung ist, das heißt, wir dürfen ihm alles hingeben, was uns beschäftigt. Wir dürfen ihm unsere Probleme geben, wir dürfen ihm unsere Siege geben, wir dürfen ihm all das geben, was uns beschäftigt und sagen, okay, Jesus, du bist der auferstandene Jesus, du hast den Tod besiegt, du bist derjenige, der auch jetzt das Beste für mich hat. Ihr Lieben, Jesus ist so gut, er ist so gut und er liebt uns so sehr, dass er sagt, okay, ich möchte euch aufrichten, euch auf eure Füße stellen. So, gebt mir das, was euch beschäftigt, gebt mir das, was in eurem Leben los ist und ich möchte euch darin begegnen. Das ist Jesus und ich möchte jetzt gerne nochmal mit uns zusammen beten. Und ihr wisst, ihr dürft dazu gerne aufstehen und dann werden Sarah und Julia können auch schon nach vorne kommen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass du jetzt gerade in Leben hineinsprichst, Jesus. Und Jesus, ich möchte beten, dass dort, wo Hoffnung gerade nicht auf dem höchsten Level ist, Jesus, möchte ich beten, dass du gerade ganz neu eine Begegnung mit dir schenkst. Herr, ich danke, dass wir in deine liebevollen Augen schauen dürfen und wissen dürfen, dass du da bist. Ich danke dir, Jesus, dass du uns Kraft gibst, dass du uns Stärke geben möchtest, Herr. Jesus, du weißt, wie es uns wirklich geht. Du weißt darum, wenn es uns richtig gut geht. Und ich möchte dir Danke sagen dafür, wenn das der Fall ist bei einigen von uns, Herr. Aber du weißt auch, wenn wir richtig viel mit uns schleppen, da weißt du auch, wer hier unter uns sich gerade irgendwie ablagt oder was auch immer. Und Jesus, ich möchte wirklich beten, Herr, dass deine Hoffnung heute lebendig wird, Herr. Herr, wir haben das vorhin gesungen, dass du unsere Hoffnung lebst. Und Jesus, ich möchte beten, dass du jetzt gerade ins Leben hineinsprichst und du sagst, okay, deine hoffnungslose Situation, die nehme ich. Die nehme ich. Und ich möchte beten, Jesus, Herr, dass du Veränderung schenkst in einigen Bereichen hier, Jesus. Ich möchte beten, Herr, dass diese hoffnungslosen Situationen sich umwandeln in etwas, was Hoffnung wird. Jesus, ich danke dir dafür, für deine Güte und deine Stärke und deine Gnade, die wir jeden Tag neu haben und für deine unendliche Liebe. Amen.